Einen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen. Es tut mir leid, diese Stimme hatte ich heute Morgen nur zur Verfügung, deswegen habe ich nur sie mitgenommen. Hätte ich eine andere, hätte ich sie gerne eingepackt, aber leider im Angebot heute Morgen war nur diese Stimme. Wenn einer von euch an Joe Cocker erinnert wird, ich werde nicht singen. Keine Angst, ich werde wirklich nicht singen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. An diesem 2. März möchte ich mit euch über Gebet sprechen. Und ich lade euch ein, am Anfang der Predigt die Bibel aufzuschlagen im Psalm Kapitel 5. Und dort möchte ich mit euch die ersten 3 Verse lesen. Psalm 5, die ersten 3 Verse. Ein Psalm Davids vorzusingen zum Flötenspiel. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden, vernimmt mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Es gibt ein ganz bekanntes Foto aus dem Jahr 1945. In Potsdam sitzen 3 betagte Männer nebeneinander. In der Mitte ist der amerikanische Präsident Roosevelt. In Weiß zu seiner Rechten ist Josef Vissarionowitsch Stalin. Und auf der linken Seite sitzt Winston Churchill, der englische Premierminister. Eine ganz, ganz wichtige Sitzung, ein wichtiges Treffen, was die Zukunft des Nachkriegs-Europa bestimmt hat. Winston Churchill ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Er stammt aus einer adligen Familie und als der Krieg 1939 ausgebrochen ist, wurde erstmal als Verteidigungsminister berufen. Später hat er den Posten des Premierministers übernommen und man muss sich vorstellen, dass in dieser Zeit die englische Regierung die wichtigsten Persönlichkeiten der politischen Elite in England entzweit waren. Sollen die gegen Deutschland kämpfen oder nicht? Da kam Adolf Hitler mit einem Angebot über den italienischen Botschafter weitergeleitet an die Engländer. Es war eine ganz, ganz spannende Geschichte. Winston Churchill ist derjenige, der gesagt hat, wir kämpfen. Der Wunsch von Hitler war ein anderer. Und so ist Churchill in die Geschichte eingegangen als derjenige, der gesagt hat, wir kämpfen gegen sie. Auf dem Land, in der Luft, im Meer, wir kämpfen gegen sie und wir werden sie besiegen. Und seine Worte sind prophetisch geworden. Was man über Winston Churchill aber nicht weiß, ist, dass er ein passionierter Maler war und auch ein sehr begabter Schriftsteller. 1953, 8 Jahre nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, hat Winston Churchill den Nobelpreis verliehen bekommen. Kein Friedensnobelpreis, sondern ein Nobelpreis für Literatur. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wenn man heute auf der Straße kurz die Leute befragen würde, wer ist Winston Churchill, die Leute werden ihn als Kriegsminister, Verteidigungsminister, Premierminister, ein großer Kämpfer im Zweiten Weltkrieg bezeichnen, aber nicht als jemand, der Bücher geschrieben hat oder Bilder gemalt hat. Und so eine Verwechslung kann man vermutlich auch bezüglich David, eines der bekanntesten Könige im Alten Testament, auch vornehmen. Man redet über David eher als der große König, als der Kämpfer vor dem Herrn, auch als Kinder haben wir in der Kindersabbatschule diese bekannte Geschichte, David kämpft gegen Goliath, kennengelernt und so weiter und so fort. Spannenderweise ist David aber derjenige gewesen, dessen Bedeutung für uns heute weniger als König oder als Krieger, sondern als jemand, der 73 Psalmen geschrieben hat. Das heißt, das literarische Werk, hinterlassen von David, es ist viel, viel wichtiger für die Generationen nach ihm geworden, als seine militärischen Leistungen während seiner 40-jährigen Regierungszeit, knapp 40-jährige Regierungszeit. Und das ist ganz interessant und ganz spannend, wenn wir an David denken. Übrigens, er ist einer der Persönlichkeiten, über die im Alten Testament am längsten geschrieben wird. Ja, in den 5 Büchern Mose ist die Biografie von Josef die längste, aber im Alten Testament, wenn wir die unterschiedlichen Biografien nebeneinander vergleichen, die Wissenschaftler zählen die Worte, die verwendet werden im Originaltext, die Geschichte Davids ist die längste Geschichte, die existiert. Das heißt, die biblischen Autoren oder Samuel und die anderen, die da geschrieben haben in den Chronikbüchern, hatten einen sehr großen Wert darauf gelegt, dass David eine zentrale Bedeutung im Alten Testament einnimmt. Seine Gebete umfassen alle denkbaren Situationen. David dankt, er lobt, er staunt, er klagt, er trauert, er schreit seine Angst heraus, er verzagt, er gewinnt wieder Stärke, nachdem er sie verloren hat. Und allein diese große Bandbreite an Gefühlen und Emotionen kann für uns heute eine große Ermutigung zum Gebet sein. Nicht in jedem Gebet Davids kommt Gott vor. Ich werde ein kurzes Beispiel vorführen. Im 2. Samuel, Kapitel 19, Vers 1, reagiert David auf den Tod seines Sohnes folgendermaßen: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, dreimal sagte mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Sind die Emotionen, die tiefe Trauer eines Vaters, der von seinem eigenen Sohn verraten wurde, aber auch später sich bemüht hat, diesen Sohn doch am Leben zu erhalten, was leider missglückte. In seinen Gebeten begegnen wir David als Mensch, nicht als Held, Sieger oder König. Und in 13 Psalmen, die er geschrieben hat, steht auch eine Situationsangabe aus Davids Leben. Wir lernen seine Gedanken, Gefühle, Empfindungen als Einzelperson, die in Not geraten ist. Und das ist aus meiner Sicht der erste wichtige Punkt. Meine Predigt heißt, was kann ich für mein Gebetsleben von David lernen? Und das ist so die erste Lehre, die ich daraus entnehmen kann. Gebet ist eine persönlich-emotionale Erfahrung. Die Kirchen haben leider Gottes aus dem Gebet ein liturgisches Element gemacht. Man betet oft im kirchlichen Kontext zur Überleitung. Man redet zur Überleitung, zur Predigt oder man betet zur Eröffnung des Gottesdienstes. Das heißt, wir haben in einem liturgischen Kontext das Gebet zu einer liturgischen Formel stilisiert, hochstilisiert. Was okay ist, aber dieser Reduktionismus, diese Zusammenfassung des Gebets nur als liturgisches Element, ist aus meiner Sicht sehr einseitig. Die Sprache, die wir beim Beten verwenden, ihr könnt euch mal aufnehmen, wie ihr betet, zu Hause oder in der Gemeinde. Die Sprache, die wir in der Regel wir im Gebet verwenden, ja, ist eine andere Sprache als die Sprache, die wir benutzen, wenn wir miteinander reden. Ich habe als Adventistenkind ziemlich früh in Bulgarien bestimmte Redewendungen, Gebetsredewendungen gelernt, wie zum Beispiel, lieber Gott, bitte sei mit uns. Oder hilf uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern auch diejenigen, die dieses Wort praktisch ausleben und. Es gibt so bestimmte Formulierungen und die variieren vermutlich von Gemeinde zu Gemeinde, vom kulturellen Kontext zu kulturellen Kontext. Und es ist so ganz, ganz wichtig, mal sie zu verwenden, damit ein Gebet in der Öffentlichkeit zumindest sich schön anfühlt. Wenn wir Davids Psalmen lesen, die auch Gebete sind, müssen wir uns erstmal an den Kopf fassen. Er sagt zum Beispiel, meine Feinde sollen den Schakalen zur Beute geworfen werden. Ja, Psalm 63. Das ist ein krasses Gebet. Oder stopf den Lügenmäuler, den Lügenmäuler sollen verstopft werden und ihren Maul soll zugemacht werden. Ich versinke in tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich habe mich müde geschrien. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen. Und ihre Hüften lasst immerfort wanken. Ich glaube, viele Orthopäden würden sich freuen über sein Gebet. Ja, ihre Hüften lasst immerfort wanken. Da sind sie gut im Geschäft. Ja. Oder tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Wenn ich heute so beten würde im Gemeindekontext, das wird nicht gut sein, ich weiß es. Auch wenn ich es ernst meine und wenn meine ganze liebevolle Haltung als Christ und Pastor dabei durchsickert, dann würde ich sagen, versuch mal nächstes Mal ein bisschen höflicher zu sein. Lieber Gott sei mit uns, lieber ein paar Floskeln mehr als sowas. Das ist uns zu ehrlich. Ja. Gleichzeitig sagt aber David, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Psalm 51. Ehrlichkeit beim Gebet. Das ist das Erste, was wir von David als Beter lernen können. Gebet ist eine persönliche, emotionale, geistliche Erfahrung und nicht nur ein liturgisches Element. Das ist der erste Punkt. Das Zweite, was ich von David lernen kann beim Beten, ist, dass er jemand war, der andere Leute zum Beten animiert hat. Motiviert hat. Ich habe schon in der Einleitung diese situative Psalmen genannt. Es steht auch obendrauf bei der Ausführung, bei der Einleitung, in welchem Kontext, geschichtlichen Kontext, diesen Psalm geschrieben wurde. Es ist interessant zu sehen, David betet größer als seine eigenen Bedürfnisse. Er betet mehr als seine eigenen Probleme. Und er trägt seine Gebete in das Volk Gottes hinein. Er betet so, dass andere, die in einer ähnlichen Situation sind, auch mitbeten können. Er betet und nimmt dabei andere Leute beim Beten mit. Ich möchte euch nur ein Beispiel, eigentlich zwei Beispiele vorführen. Schlagen wir Psalm 142 auf. Psalm 142, Gesundheit. Genau, es steht folgendes, Psalm 142, die Überleitung lese ich, eine Unterweisung Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Das ist eine ganz spezielle Situation und diese Situation ist beschrieben im 1. Samuel-Buch, Kapitel 22, die Verse 1 bis 2. Und ich möchte den Text lesen, damit ihr einfach diese Verknüpfung zwischen realer Situation im Leben von David und einem Psalm oder Gebet, was er geschrieben und gebetet und gesungen hat, die direkten Bezug nimmt auf die biografische Situation, die hier im 1. Samuel 22 zum Beispiel beschrieben wird. David ging von da hinweg und rettete sich in der Höhle Adulam, als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich dachte, diese Geschichte bezieht sich auf einen jungen Mann, einen sogenannten Partisanenführer, der eine große Gruppe von Banditen um sich selbst sammelt, 400 Mann, die ihre Rechnungen beim Finanzamt nicht bezahlt haben oder die irgendwelche Schulden da offen haben. Aber, ja genau, aber ihr habt den Text in 1. Samuel gelesen, es sind Leute, die einen schweren Herzen hatten. Ja, das sind Leute, die tatsächlich nicht nur Probleme mit Saul oder mit irgendwelchen anderen Leuten waren, waren keine politischen Outcasts, sondern das sind so Leute gewesen, die tatsächlich durch David inspiriert wurden, jemanden an ihrer Seite zu haben, der ihre Not, ihre Herzensnot besser versteht. Und im Psalm 142 wird zum Schluss gesagt, führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen, die Gerechten werden dich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Das heißt, die Partisanen, die ich da in 1. Samuel 22 hineingelesen habe, sind eigentlich aus seiner Sicht gerechte Leute, Leute, die einen schweren Herzens hatten und die sind mit diesen Problemen, mit diesem beladenen Herzensgemüt, was auch immer, zu David gegangen, weil sie fasziniert waren, auch von der Art und Weise, wie er mit seinen schwierigen Situationen im Leben umgegangen ist. Es hat sich schnell rumgesprochen, dass er Saul nicht umgebracht hat, obwohl er die Möglichkeit dafür hatte und so weiter und so fort. Es gibt auch eine ganz wichtige Stelle in 1. Chronikbücher Kapitel 16, 1. Chronik Kapitel 16, Vers 7. Erster Chronik 16, Vers 7. Und es steht Folgendes geschrieben, zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaph und seine Brüder. Erster Chronik 17 beschreibt einen ganz wichtigen Moment in der Geschichte Jerusalems und in der Biografie Davids, nämlich er holt die Bundeslade nach Jerusalem. Und das ist eine ganz große Feier, die er dort organisiert. Es gibt Eis für alle und Kuchen kostenlos. Feigenkuchen steht da. Das heißt, das war die gesunde Variante, die vegane Variante von dem, was wir heute zu uns nehmen. Wie auch immer. Und die haben gefeiert. Es war eine große Feier in Jerusalem. Die Bundeslade ist nach Jerusalem gekommen. Und dann steht aber etwas Wichtiges. David hat da zum ersten Mal dem Herrn gedankt, wie? Indem er einen anderen Mann motiviert hat, ihn und seine Brüder, den Herrn zu danken. Asaph ist derjenige, der 12 Psalmen geschrieben hat. Da könnt ihr mal nachlesen in den Psalmen, die wir in der Bibel haben. 12 Psalmen tragen die Überschrift ein Psalm Asaphs. Und einer dieser bekannten Psalmen von Asaph ist Psalm 73. Ein ganz wichtiger Psalm, der befasst sich mit der alten Frage, warum geht es guten Menschen schlecht und warum geht es schlechten Menschen, bösen Menschen gut. Das ist kein David-Psalm, sondern ein Psalm von Asaph. Und da sehen wir, wie David etwas Hervorragendes geschaffen hat. Er hat andere Leute animiert, Gott zu danken. Er hat die Qualitäten erkannt bei anderen Männern, die genauso musikalisch und dichterisch und literarisch begabt waren, aber er hat auch einen Raum geschaffen für Männer, die schweren Herzens unterwegs waren. Die haben die Gebete von David gehört. Die Lieder, die er gesungen hat, waren bekannt. Ähnlich wie die Charts heute. Wir wissen ganz genau, wer sind die Top 10 in Deutschland, in Belgien oder in Frankreich. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und diese Lieder, die andere Leute gesungen haben, haben Menschen berührt, haben gesagt, wow, wenn David so beten kann, wenn er in seinem Leben mit den Problemen so umgehen kann, wie er es tut, ich möchte auch so mitbeten. Das ist eine faszinierende Geschichte und das macht mich auch sehr, das motiviert mich persönlich, auch unkonventionell zu beten. Ich glaube, das tun wir in dem kirchlichen Kontext selten. Wir beten nach einem bestimmten Schema. Könnt ihr euch mal vorstellen, vor ein paar Monaten war hier Enoch, als wir über Joshua gebetet haben. Erinnert ihr euch an die Situation? Da beten wir ganz anders. Wenn jemand krank ist, wenn jemand ein Problem hat, dann betet die Gemeinde ganz anders. Warum? Weil wir eine emotionale Bindung haben zu der Person, die praktisch ein Gebetsanliegen hier vor der ganzen Gemeinde offenbart hat. Die gemeinsame Gebetszeit zu Hause kann tiefe Spuren bei unseren Kindern hinterlassen. Gebet, die Art und Weise, wie Eltern beten oder nicht beten, hat eine wichtige Bedeutung für die Vorstellung, welche Kinder bekommen vom Gebet und von einer Beziehung zu Gott. David, das ist die zweite Lehre, animierte andere Leute zum Beten. Und der dritte Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, das Wesentliche im Davids Leben war, dass er einfach viel betete. Es gelang ihm, alle Lebenslagen in ein Gebet umzuformen und die schlimmsten Jahre der Verfolgung durch Saul sind durch das Gebet ein wenig erträglicher für ihn geworden. Sein Lebensmotto lautete, mach aus allem ein Gebet. Das ist der dritte Punkt, mach aus allem ein Gebet. Und hier kommen wir aus meiner Sicht zu der wichtigsten Erkenntnis für mich persönlich, der heutigen Predigt. Das Gebet ist nicht nur eine Handlung, es ist kein religiöser Akt allein. Gebet beinhaltet in erster Linie eine Haltung. Und ich glaube, dieses Wortspiel ist mir ganz wichtig. Gebet ist nicht nur Handlung, sondern Gebet ist in erster Linie eine Haltung. Ich erlebe oft Gebet im Kontext eines religiösen Aktionismus. Ich habe nichts gegen die 10 Tage des Gebets. Nur ich weiß, dass das Jahr 365 Tage hat. Und wenn ich nur am 10 Tage im Jahr richtig viel Gas gebe und die restlichen 355 Tage ein bisschen auf der Strecke bleiben, ich kann mit 10 Tagen intensivem Gebet nicht die 355 ausgleichen. Das ist mein Punkt. Das andere, was ich in meiner Heimat erlebt habe, ist Folgendes. Jemand lässt sich scheiden. Lass uns eifriger beten. Hier in Deutschland, jemand braucht eine Wohnung in München. Lass uns beten. Jemand ist krank. Lass uns eifriger für ihn beten. Mit anderen Worten, man betet eifrig, wenn jemand sich scheiden lässt, krank ist oder eine Wohnung braucht. Ich frage mich, wenn diese drei Fälle und noch ein paar andere nicht eintreffen, wie betet dann denn? Weniger eifrig? Warum mir das wichtig ist, wenn das Gebet nur ein Mittel zum Zweck ist, dann haben wir dessen Sinn leider missverstanden. Gebet ist die Art und Weise, wie ich mit Gott umgehe. Nicht nur verbal, sondern vor allem gedanklich. Meine persönliche Haltung zu ihm. Wenn ich Freude empfinde, wenn ich traurig bin, wenn ich gesund und glücklich bin oder wenn ich niedergeschlagen und entmutigt bin. Mein Lebenszustand entscheidet nicht über die Eifrigkeit meines Gebets. Sonst bin ich wie die Heiden. Die haben nur dann gebetet, wenn sie ein Problem hatten. Für sie waren die Götter eine Art Münzautomat. Man wirft oben was rein, um das erwünschte Produkt unten zu empfangen. Drei Gedanken waren mir heute wichtig. Was kann ich von David über das Beten lernen? Erstens, sei ehrlich. Beim Gebet geht es nicht um schlaue Begriffe, es geht um deine innigsten Gefühle, Gedanken und Emotionen. Zweitens, nimm die anderen beim Beten mit, so gut es dir gelingt. Zeig ihnen, dass ihre Ängste auch deine Ängste sind und deine Freuden auch ihre Freuden. Drittens und letztens, mach aus allem ein Gebet. Denk daran, Gebet ist nicht nur eine Handlung, Gebet ist in erster Linie eine Haltung. Und diese Haltung bestimmt über die Dankbarkeit in meinem Leben. Diese Haltung entscheidet über die Art und Weise, wie ich mein Leben sehe und bewerte. Diese Haltung entscheidet auch maßgeblich darüber, wie ich mein Gegenüber zu Hause, in der Gemeinde oder draußen sehe. Sehe ich ihn mit den Augen Gottes? Sehe ich ihn mit den Augen eines Menschen, der auch selber Probleme hat und oft schweren Herzens unterwegs ist? Oder sehe ich ihn mit den Augen eines überheblichen, religiösen Helden, der alles in der Tasche schon hat? Zuerst seine Erlösung und dann alles andere noch dazu. Davids Gebete, die Psalmen, lehren mir Demut und sie zeigen mir, dass Gebet nicht nur ein Akt ist, sondern ein Lebensstil. Das sind meine Gedanken heute zum Thema Gebet und David, die wollte ich gerne mit euch teilen. Danke fürs Zuhören und wünsche euch viele gute Erfahrungen beim Beten. Amen. Wir danken dir, lieber Gott, dass wir dich Vater nennen dürfen und wir danken dir, dass wir zu dir immer kommen können. Danke, dass die menschlichen Bedürfnisse und die menschlichen Themen und Probleme in den letzten 3000 Jahren sich nicht viel verändert haben. Dass das, was David in seiner Zeit erlebt hat, oft große Ähnlichkeiten hat mit den Situationen und mit den Problemen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Danke, dass du uns gewisse Richtlinien in deinem Wort für uns hinterlassen hast, wo wir erkennen können, worauf es ankommt, wenn es ums Gebet geht. Segne jeden Einzelnen von uns, segne unsere Kinder, unsere Verwandte, unsere Familien, die Gemeinde in Nymphenburg und hilf uns, großer Gott, eine Gebetshaltung zu haben, wo wir offen sind für die Probleme der anderen, wo wir offen sind für ihre Nöte, wo wir uns mitfreuen können, wenn andere Freude empfinden und wo wir auch mitleiden, wenn andere Leid tragen. Wir legen dir alles in deine Hand und bitten dich um deinen Segen. Amen.